Ihr Lieben, ich möchte euch zuerst danken, dass ihr mich 23 Jahre schon ertragt. Das ist mir viel wert und das ist auch nicht selbstverständlich. Und ich bin gerne Pastor hier in der Gemeinde. Ich finde, ihr seid eine richtig tolle Gemeinde. Wir sind eine tolle Gemeinde. Nicht im Sinne, wir sind so gut, sondern wir suchen nach Jesus und wir haben Jesus in unserer Mitte. Das macht uns toll. In aller menschlichen Gebrochenheit, da können wir alle viel von erzählen. Da kann ich auch ein Buch schreiben, wenn ich es wollte, mache ich aber nicht. Also, vielen Dank, dass ihr mich ertragt und vielen Dank für den lieben Applaus, die lieben Worte. Das hat mir gut getan. Heute wieder ein Thema in unserer Predigtreihe, Begabt, ist die Überschrift. Meine ersten Erfahrungen oder Gehversuche liegen schon ganz, ganz lange zurück in Sachen Geistesgaben. Es ist noch am Ende der DDR-Zeit, da haben mich Freunde, wir waren zusammen Jugendliche, also unter 18, die haben mich eingeladen zu so einer Kirchenwoche, das gab es in der DDR, so Erweckungswochen in Kirchengemeinden irgendwo in der Pampa. Und ich fuhr nun mit diesen Freunden nach Kublank. Wer kennt das Nest? Wow, ich bin echt überrascht. Da, ja, Siegbert, dass du es kennst, ist klar. Also wer es nicht kennt, das ist das ultimativ kleinste Kaff im Irgendwo in Mecklenburg. Also damals musste man mit Trabi hinfahren. Das hat schon Tage gedauert. Ich erspare euch das. Aber dort trafen sich für eine Woche Christen, die eine Sehnsucht im Herzen hatten. Die Sehnsucht, dass der Heilige Geist sie neu berührt, dass sie in ihrem Leben erleben, wie die Kraft Gottes Dinge verändert und wie durch sie hindurch Jesus groß wird. Die haben eine Hoffnung gehabt für ihre Gemeinden, für ihre Kirchen, das kam aus allen möglichen Kirchen, und auch für die Orte, an denen sie leben. Ich selbst bin einer eher traditionellen methodistischen Gemeinde aufgewachsen und in dieser Woche kam ich das erste Mal mit so richtig Lobpreis in Verbindung. Also die Lieder kannten wir schon, aber Zeiten vor Gott zu genießen, einfach das Herz auszuschütten vor ihm, ihn anzubeten, das war für mich in dieser Form völlig neu. Ich habe erlebt, dass Menschen durch Gebet Heilung empfangen haben. Ich habe erlebt, wie Eindrücke und manches, was wir jetzt prophetische Worte nennen würden, tiefe Ermutigung bei Leuten bewirkt hat. Und ich kam das erste Mal mit dem Sprachengebet in Kontakt. Das war schon ziemlich schräg. Fremd. Aber auch irgendwie, also ich dachte, ach, irgendwas Heiliges auch. Also diese Woche da im Nirgendwo, die war für mich wie eine Zeit im Himmel. Ich kann es nicht anders sagen. Das hat mein Glaubensleben tief verändert. Und als ich dann nach Hause zurückgekommen bin, dann habe ich ein Buch von Lauren Cunningham verschlungen, Bist du es, Herr? Ich sehe auch schon die ersten nicken, die älteren Semester nicken. Den Jüngeren sage ich, lest das mal. Aber ihr werdet wahrscheinlich denken, jo, kennen wir alles. Also für mich war das total faszinierend, wie konkret der Geist Gottes führt. Und ich dachte, das will ich auch. Wenn das möglich ist im Reich Gottes, möchte ich das auch erleben. Also habe ich angefangen zu beten. Ich habe um die Gabe des Sprachengebets gebetet. Weil ich dachte, jetzt kommen schräge Gedanken, ich habe öfters mal schräge Gedanken, wenn Gott mir diese Gabe gibt, dann habe ich den Beweis, dass der Heilige Geist in mir lebt und wenn er in mir lebt, dann kann ich auch all das erleben, was für mich so spannend war, wo ich dachte, das möchte ich. Also war diese Gabe des Sprachengebets für mich so ein Türchen in dieses Feld von Erfahrung der Gegenwart Gottes hinein. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin Gott so dankbar, dass er selbst meinen blödsinnig schrägen Gedanken manchmal folgt und sagt, Frank, aus Liebe zu dir. Ich hätte ja nur das lesen müssen, was Lili uns gerade vorgelesen hat. Nämlich, es kann niemand Jesus Herr nennen, außer durch den Heiligen Geist, der in ihm ist. Also wenn du heute Morgen hier bist und das gelegentlich kennst, dass du in irgendeinem Winkel deines Herzens diese Frage dir stellst, lebt der Heilige Geist wirklich in mir? Also so richtig wirklich, ja, er hat mich schon ein paar Mal besucht, aber lebt er in mir? Hält das aus in mir? dann hast du hier die klare biblische Antwort. Wenn du dich zu Jesus als deinem Herrn bekennen kannst, dann lebt auch sein Heiliger Geist in dir. Das kann man nicht trennen. Ist ja auch logisch, denn der Heilige Geist ist es, der dir das offenbart hat, dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist. Der dir offenbart, dass dort für dich der Sieg über Sünde und Tod errungen wurde, durch den Sohn Gottes. Also, das Wirken des Geistes ist nicht zuerst an irgendeiner Gabe, egal ob Sprachengebet oder nicht, oder was anderes festzumachen, sondern zunächst und zuallererst und am allerwichtigsten daran, dass dein Herz mit Jesus verbunden wird und du ihn erkennst, er ist mein Herr. Ich möchte nicht mehr ohne ihn leben. Ich bin so dankbar dafür, dass er mir sein Leben gibt. Paulus war das so wichtig, dass er diesen kleinen Abschnitt über die Gaben, den wir gehört haben, das voranstellt. Das sollten seine Geschwister in Korinth lesen, sie sollten es hoffentlich auch verstehen. Denn das haben wir schon in den letzten Wochen immer mal wieder angedeutet, bei ihnen gab es, nun sagen wir mal, einige seltsame Meinungen. Die waren auch schräg drauf, wie ich. Vielleicht ja du auch. Also, diese achten sich, wer die Gabe des Sprachengebets hat, das sind die geistlichen Superhelden. Also für die Holzheimer Leute. Das sind die Leute, die weisen sich aus, als hätten sie den heißen Draht zu Gott. Das sind die, die sind geistlich echt reif, voll geisterfüllt. Ich würde neudeutsch sagen, das ist der Gemeindeadel. Wenn du Connections zu denen hast, dann bist du gut aufgestellt. Stell dich gut mit denen, die haben das Sagen. Und am besten, wenn du auch diese Gabe bekommst und diesen erlauchten Kreis betreten kannst, hast du auch mitzureden. Also das war die Situation in Korinth. Und etwas abgestuft galt das auch noch für diejenigen, die prophetisch geredet haben. An der Art, wie ich das paraphrasiere, erkennt ihr schon, dass das ein merkwürdiger Fokus ist, der sich bei den Korinthern so verschoben hatte. Deshalb versucht Paulus, ihn hier gerade zu rücken. Er schreibt, jedem von euch sind unterschiedliche Gaben zuteil geworden von dem einen Geist. Jeder von euch ist zu einem unterschiedlichen Dienst berufen worden durch den einen Herrn. Von jedem von euch gehen unterschiedliche Kraftwirkungen aus. Denn es ist der eine Gott, der das alles in euch allen und durch euch alle bewirkt. Kurz zusammengefasst, was Paulus hier meint, es zählt nicht das eine, also irgendeine Gabe und Stellung, sondern der eine Gott. Zählt nicht das eine, sondern der eine. Und dann hat Paulus hier diese ganzen Gaben so aufgelistet. Das macht er nicht, um uns zu beschreiben, diese neuen Gaben sind der Kanon der Geistesgaben, auf den achtet, links und rechts verlasst den Weg nicht. Sondern seine erste Intention war, ich möchte meinen lieben Geschwistern in Korinth ganz liebevoll ein bisschen Korrektur zuteil werden lassen. Er ordnet nämlich diese beiden Gaben, Sprachengebet und Prophetie, in einen weiteren Horizont ein. Und werde gleich noch euch erzählen, ihr werdet es auch dann lesen, wie er das macht. Das, was hier steht, ist also keine abgeschlossene Gabenliste. Es gibt im Neuen Testament noch andere. Und auch wenn man die nebeneinander legt, kann man nicht sagen, oh, jetzt wissen wir es. Diese vier Listen, das sind die Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Die sind manchmal auch in einer Begrifflichkeit geschrieben, die sehr weit ist oder zumindest für uns nicht so klar zu fassen. Wir füllen sie immer mit unserem Verständnis, unserer Erfahrung und mit dem, was wir vorstellen. Und dann sagen wir, so ist es. Der Geist Gottes ist größer. Also, die Frage, wenn wir uns mit Gaben beschäftigen, ist nicht, erfüllen wir diesen Kanon der Gaben? Hast du die? Hab ich das? Das Neue Testament stellt weniger die Frage, welche Gabe hast du, als vielmehr die Frage, hat denn der Heilige Geist Raum in dir? Welchen Raum gibst du dem Heiligen Geist? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn wir über Gaben reden. Sonst kommen wir ganz leicht so in eine Spur hinein, dass wir einander vergleichen und Meinungen über Gaben zitieren und besorgt fragen, habe ich das, habe ich es nicht? Es geht um die Frage, wie viel Raum geben wir dem Heiligen Geist, der mit seiner Kreativität durch uns und in uns etwas bewirken will. Jetzt diese kleine Liste. Ihr seht gleich, wenn ihr damit liest, habe ich draufgeschrieben, Gabe des. Das ist schon falsch, weil Paulus schreibt nicht Gabe des. Er holt das schon runter, er beschreibt eine Wirkung, aber er beschreibt nicht einen Besitz, den ich habe. Auch ein wichtiger Punkt. Also, er nennt zuerst die Worte der Weisheit. Das sind Worte, die in eine ausweglose, in eine komplizierte und verknotete Situation hineingesprochen werden. Worte, die eine Lösung zeigen. Gott möchte gerne Lösungen zeigen, wo unser Latein am Ende ist. Dann spricht er von Worten der Erkenntnis. Das meint nicht so die intellektuelle Fähigkeit, alles zu durchdringen, sondern es meint, mit dem, was Gott jetzt tun will, eins zu werden. Das Erkennen in der Bibel ist nicht ein intellektueller Vorgang, sondern es ist eine tiefe Begegnung von Menschen und eine tiefe Begegnung zwischen Gott und dir. Also, wenn du Empfinden dafür hast, was Gott jetzt tun will, ist ein Wort der Erkenntnis. Weiter geht es mit der Gabe des Glaubens. Gabe habe ich jetzt gesagt. Mit dem Glauben, der Berge versetzt. Das meint nicht, dass jemand 10 Meter über dem Boden schwebt und sagt, ich habe Glauben für alles. Sondern dass du in einer bestimmten Situation so tief davon überzeugt bist, das wird der Herr meistern, weil er der König ist. Und es meint nicht, dass wir uns alle zum Gebet versammeln und sagen, Herr, die Alpen sollen ein Stück weiter nach Süden. Jetzt kommen aber da mal Gaben, Gaben der Heilungen, schreibt Paulus hier. Plural, habe ich schon neulich mal gesagt. Das finde ich total wichtig und liebevoll von Gott. Dass er nicht so sagt, ich habe eine Lösung für alles, zack, 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 Pflaster rauf. Sondern es gibt so viel verschiedenes Leid. So viel Gebrochenheit unter uns. So viel Krankheit. Und Jesus sagt nicht, ich mache alles mit einmal, sondern er schickt dafür bestimmte Begabungen ins Feld. Und daran auch wieder, wir ergänzen uns. Keiner kann sagen, ich mache alle Ärzte arm, weil ich die Begabung habe, sondern Gott schenkt etwas ganz Spezifisches und sagt damit, ich sehe deine Not. Finde ich ganz kostbar, die Formulierung schon, die an dieser Stelle Paulus wählt. Dann erwähnt er die Unterscheidung von Geistern. Also dieses Empfinden, welchen Ursprung oder welche Stimmung hinter etwas steht, das ist schwierig, weil man kann es nicht begründen mit Argumenten. Das ist manchmal nur so ein Empfinden. Und die Schrift warnt uns davor und sagt, der Vater der Lüge, der Satan, verkleidet sich als ein Engel des Lichts. Es braucht es, dass Gott einigen von uns die Augen öffnet, zu sehen, wo ist eine Verführung, wo ist ein menschliches Streben dahinter und wo ist der Geist Gottes. Kostbare Gabe, schwierig im Leben, aber sehr kostbar und nötig. Und dann, ihr Lieben, dann kommt endlich die Gabe, prophetisch zu reden. Also in eine Situation ein Wort Gottes hineinzusprechen. Meist in der Bibel ist es für die jetzige Situation, auch für die Zukunft. Unser Empfinden ist, wir wollen gerne wissen, was kommt. Deshalb brauchen wir Prophetie. Gott sagt mir, ich möchte euch sagen, was jetzt ist, darum rede ich zu euch. An 6. Stelle die zweitplatzierte Gabe der Korinther. Und dann geht er weiter und spricht auch noch, zwischendurch, das habe ich vergessen, von den Machttaten. Das ist eher so weniger wahrscheinlich, dass jemand Wunder tut, als dass es um die Überwindung des Bösen und böser Mächte geht in Paulus. So, und da ich mein Manuskript ein bisschen verschoben habe innerlich, als vorletztes, ja, da sind wir dann, endlich das Sprachengebet, als vorletztes. Verschiedene Arten von Sprachen, schreibt Paulus hier. Ich habe schon gesagt, der Herr ist so gnädig, dass er meinen schrägen Gedanken nicht entgegensteht und sagt, Frank, alles Mist, sondern sagt, okay, damit du es begreifst, damit auch du es noch begreifst. Seit ganz vielen Jahren habe ich diese Gabe und bete in Sprachen und ich erlebe es durch die Zeit und manchmal auch ganz parallel, als ob ich in verschiedenen Sprachen bete. Das entwickelt sich auch. Und das gilt hier wie für alle anderen Gaben, die Gott schenkt auch. Sie sind nicht starr, sie sind nicht zu berechnen. Sie sind nicht unveränderlich. Denn der Geist Gottes ist Leben und Dynamik. Und als letztes dann natürlich dann die Auslegung von Sprachengebet, was keine Übersetzung heißt, sondern ein Empfinden des Inhalts und ein Teilen einer Botschaft Gottes. Er schließt mit diesem Satz: Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Und ihr Lieben, dieser eine Satz ist total wichtig, wenn wir die Gaben verstehen und in einer guten Weise gebrauchen wollen. Ich möchte sogar so weit gehen, zu sagen, in diesem einen Satz ist eine Theologie der Geistesgaben enthalten. Und ich möchte gerne 5 Dinge mit euch anschauen. Die sind nicht so tiefgründig, dass wir heute Morgen Mittag noch hier sitzen, aber ein bisschen anschauen. Kleine Vorbemerkung. Ich glaube, dass das Thema Gaben, Geistesgaben und so weiter eines ist, das mit ganz unterschiedlichen Emotionen behaftet ist. Es gibt viele, die sagen, wow, endlich, wir wollen mehr. Es gibt aber wahrscheinlich genauso viele, die sagen, nicht schon wieder. Ich bin's leid, weil ich eigentlich mich nicht als von Gott in der Weise begabt fühle. Manche tragen richtig Schmerzen innerlich, weil sie sich als minderwertig fühlen im Vergleich mit den anderen, die das da haben. Ich habe noch niemals prophetisch geredet. Und dann gibt es auch Dinge, die andere durch ihr unforsches Auftreten in uns in eine falsche Richtung drängen. Wenn du nicht diese Gabe hast, dann, ja was dann? Ihr Lieben, ich glaube, dieser eine Vers hier, diese Theologie der Geistesgaben von Paulus, die kann uns helfen, in eine Freiheit zu kommen. Und das ist mein Wunsch auch, wenn ihr das jetzt gedanklich mitgeht, diesen Weg, dass ihr in eine Freiheit kommt. Manchmal braucht der Geist Gottes ganz schön Zeit in uns, um starre Muster aufzubrechen. Aber er will es dennoch und er macht es und er macht es liebevoll. Also wenn für dich dann was dabei ist, wo du sagst, das hört sich für mich vertraut an, sei froh, ist gut, Bestätigung. Wenn du sagst, das hört sich für mich aber jetzt ganz ungewohnt an, leg es nicht beiseite, sondern folge dem. Vielleicht ist das der Punkt, wo der Geist Gottes mit dir einen Weg in die Freiheit geht. Also, 5 Dinge, die man aus diesem einen Vers rauslesen kann, und es sind noch mehr, die ich heute nicht sage. Aber diese 5. Der erste Aspekt dieser Theologie: Jede Rangliste der Gaben ist unsinnig. Paulus vermittelt das ja hier, ich habe es schon gesagt, mit ziemlich feinem Humor. Ihr seid so begeistert von Sprachengebet, super, bei mir Platz 8. Kurz vorm Ende. Ihr seid so scharf drauf, dass alle prophetisch reden, finde ich auch. Wir sollten alle prophetisch reden. Aber Moment, ich ordne es mal im unteren Mittelfeld ein. Also, kurz vor Union, kurz vorher, Hertha, ich bin Ostdeutscher. Und am Ende seines Briefes dann noch diese Bemerkung, dass der Heilige Geist jedem persönlich zuteilt, wie er will. All das müsste ja nun doch dahin führen, dass die Korinther sagen, stimmt, er hat recht. Es ist total für die Katz, wenn wir anfangen, die Gaben nach einer Rangliste zu ordnen. Die super tollen, wichtigen, geistlichen ganz oben und das, was keiner haben will, ganz unten. Ihr Lieben, mich beschleicht nur manchmal der Verdacht, dass wir an dem Punkt nicht ganz so anders ticken wie die Korinther. Ich nenne euch mal so 3 vorsichtige Indizien. Ein Indiz: Unterscheiden wir nicht auch natürliche und geistliche Gaben? Und dann eigentlich ganz oft mit diesem feinen Unterton, dass die Geistesgaben die eigentlichen sind, die besseren sind, weil die kommen ja vom Geist Gottes, das andere ist nur Veranlagung. Kennt ihr das, diesen Zungenschlag? Du bist kreativ, super, aber es ist deine Veranlagung. Welche Geistesgabe hast du denn? Ihr Lieben, ich möchte mal die Frage in den Raum stellen, wann wird eine Gabe zu einer Geistesgabe? Ich glaube, es ist mal gut, wenn wir darüber nachdenken, was macht eine Gabe zu einer Geistesgabe? Denn wenn du dieser kreative Mensch bist, dir Gott also eine Veranlagung oder eine Gabe schon gegeben hat und dann tritt Jesus in dein Leben, er erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist und du lebst in dieser Kreativität und du verkündest Jesus mit deiner Kreativität. Es hat Auswirkungen, weil jetzt der Heilige Geist in dir lebt. Deine Kreativität, ist das keine Geistesgabe? Zweites Indiz. Wenn du über die Geistesgaben nachdenkst, einfach mal so am grünen Tisch, welche Gaben fallen dir zuerst ein? Ich hätte einen Tipp. Es gibt zwei, die auf dem ersten Platz wahrscheinlich liegen, das ist Prophetie und Heilung. Bei mir steht dann Platz 3 eher so die Geisterunterscheidung aus ganz pragmatischen Gründen, weil ich denke, das ist total wichtig. Und ja, Worteerkenntnis, das ist auch gut. Alles das, was irgendwie dieses Übernatürliche in sich trägt, das ist natürlich in meinem Horizont zuerst da, wenn ich über Geistesgaben nachdenke. Wer von euch denkt beim Thema Geistesgaben zuerst an die Gabe des Dienens oder der Barmherzigkeit oder der Leitung oder noch schlimmer der Leidensbereitschaft? Das sind Gaben, die der Geist Gottes schenkt. Merkt ihr, ich glaube, wir haben so ein Ranking im Herzen. Und das dritte Indiz, frag dich doch mal, bin ich zufrieden mit den Gaben, die Gott mir gegeben hat? Oder schiele ich immer noch nach was anderem, weil das Eigentliche, das Richtige, hat Gott mir bisher vorenthalten. Andere, die haben viel geistlichere Gaben, viel wichtigere, weil übernatürlichere. Aber ich bin ein verlöschendes Licht daneben. Warum bist du unzufrieden? Das sind für mich nur drei Indizien, dass ich glaube, wir haben schon so eine Tendenz, die Gaben einzusortieren. Und was Paulus hier sagt, ist kein guter Weg. Denn das hindert uns daran, für die Fülle, die Gott geben will, dankbar zu sein. Zweiter Aspekt der Theologie, die hier drin steckt. Logischer Schritt. Zweitens, nimm an, was der Geist dir schenkt. Dieses griechische Wort für Gabe, das Paulus verwendet, Charisma, das bedeutet Gastgeschenk. Vermutlich wirst du es auch so machen, dass wenn du jemanden besuchst, den du magst, du dir überlegst, was kann ich denn mitbringen? Womit kann ich ihr oder ihm eine Freude machen? Du machst es nicht, weil du für das Essen im Voraus bezahlen willst, sondern weil du das Zeichen geben möchtest, du bist mir wichtig. Ich freue mich über die Einladung. Ich bin gerne bei dir und verbringe Zeit mit dir. Ich achte unsere Beziehung wert. Gastgeschenk. Und wir sind da schon recht kreativ. Wie viel mehr würde der Heilige Geist kreativ sein an dieser Stelle? Und der Clou ist, er kommt nicht zu Besuch. Das wissen wir, aber manchmal fühlen wir uns so. Ne? Sagen, oh Mann, ich hatte so eine richtig miese Woche, da war nichts mit Beziehung und so. Da ist der Geist irgendwie gegangen. Ich hoffe, er kommt wieder. Ich werde heute auch kräftig beten. Dann geht es mir hoffentlich wieder besser. Jesus hat gesagt, der Geist kommt, um bei dir zu bleiben bis in Ewigkeit. Das sagt Jesus, nicht ich, das sagt Jesus. Und glaub mir, diesen Satz durchzubuchstabieren, das werden wahrscheinlich unser Leben tun. Aber der Geist kommt nicht für einen Besuch, sondern um zu bleiben. Und er bringt auch nicht so eine Aufmerksamkeit mit, sondern er hat sich Gedanken gemacht, was zu dir passt, was zu dir persönlich passt. Paulus schreibt es hier, er teilt einem jeden persönlich zu, wie er will. Also keine Gaben von der Stange. Keine verdeckte Manipulation, wo der Geist irgendwie ein paar Fäden zieht und sagt, das will ich, also kriegst du die Gabe, sondern genau zu dir passend. Der Grund, warum wir, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, nicht sofort in den Himmel entrückt wurden, sondern noch hier leben, der Grund ist, dass Jesus jetzt in dir und dir und dir und dir und in mir lebt und dass wir ihn widerspiegeln sollen. Jesus ist so unendlich schön und mächtig, dass es unendlich viele Menschen braucht, um ein Bild von Jesus abzugeben. Und du spiegelst ihn wieder durch deine Biografie. Ja, auch die schweren Zeiten spielen damit rein, denn die formen dich. Du spiegelst ihn wieder durch dein Wesen, deinen Charakter, auch durch deine Begabung. Du spiegelst einen Bruchteil von Jesus wieder. Und wir als Gemeinde, sein Leib, geben ein größeres Bild ab. Vor einigen Wochen, vielen Wochen, habe ich mal dieses Bild von einem Puzzle benutzt, mit diesem einen Puzzlestein. Dieser eine Puzzlestein, du, bist enorm wichtig. Deshalb hat der Heilige Geist gesagt, ich möchte dir bestimmte Gaben geben, damit das Bild von Jesus vollständiger wird. Das ist also nicht irgendwie rein zufällig, sondern er hat sich was bei gedacht, sagte, du mit deinem Leben, mit deiner Biografie, mit den schwierigen und guten Erfahrungen, dir gebe ich Folgendes. In dein Herz lege ich Folgendes, damit wir Jesus widerspiegeln. Es ist liebevoll, was der Heilige Geist tut, nicht im Vorbeigehen. Frage also, kannst du annehmen, was er dir schenkt? Kannst du es bejahen? Nun, vermutlich ist das für manch einen im Moment schwer, weil er im Moment vielleicht stärker auf das sieht, wo er seines Empfindens nach zu wenig oder nicht besonders begabt ist. Vielleicht siehst du im Moment auch mehr den Mangel als den Segen, den Gott gibt. Kann ich dich dennoch gewinnen, heute dem Heiligen Geist mal bewusst Danke zu sagen für das, was er dir schon offenbart hat? Und auch für das, was er noch offenbaren wird. Denn da sage ich kein Geheimnis. Wir sehen alle nur einen Bruchteil dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Deshalb ist es ja gut, dass wir Leib Christi sind, dass wir einander haben, dass wir einander ein hoffentlich liebevolles Feedback geben. Du, ich sehe in dir Folgendes. Ich glaube, der Herr hat dir dieses anvertraut. Und manchmal ist es auch nötig zu sagen, du, ich glaube nicht, dass das so deine Begabung ist. Ein liebevolles Feedback geben. Also nimm an, was der Geist dir schenkt. Und wenn du sagst, oh, das ist aber ein Schritt der Demut. Den Demütigen verheißt der Herr Segen. Dritter Aspekt, auf den Fokus kommt es an. Der Beginn des Korintherbriefs, den finde ich spektakulär, bei all dem, was wir über die Korinther wissen. Paulus schreibt dort, ich danke meinem Gott alle Zeit, dass ihr in allem reich gemacht seid. In Christus, in allem Wort, in aller Erkenntnis, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gnadengabe. Steil, oder? Also, ich habe mir mal gedacht, wenn ich den Brief an die Korinther schreiben würde, mit dem, was ich weiß, würde das bei mir vermutlich so klingen. Ich danke meinem Gott, dass ihr euch bemüht, mit Jesus unterwegs zu sein. Und ich bete und hoffe, dass ihr mit aller Ernsthaftigkeit an euren Baustellen endlich arbeitet. Ja, der Herr kann euch reich machen und er hat viele Gaben für euch vorgesehen. Aber wenn ihr weiterhin eure kleinen und großen Kämpfe kämpfen müsst, wenn ihr weiterhin so unweise und unreif miteinander umgeht, dann könnt ihr lange warten. Ich denke, der Unterschied ist unschwer zu erkennen. Paulus hat offensichtlich einen ganz anderen Fokus. Er schaut irgendwie hinter die Kulissen. Er schaut auf Gottes Wirken. Er bleibt nicht bei den menschlichen Fragwürdigkeiten stehen. Und ja, dann, wenn man weiterliest, geht auch er in die Vollen und redet Klartext. Ihr Lieben, wenn selbst die Gemeinde in Korinth von Paulus das Zeugnis ausgestellt bekommt, ihr seid durch Jesus Christus reich in allem und ihr habt keinen Mangel an irgendeiner Gnadengabe. Testfrage oder schwierige Frage, sollte das nicht für uns auch gelten als Gemeinde der Kreuzkirche? Unsere Gemeinde an keiner Gnadengabe irgendeinen Mangel. Na, da wüssten wir doch schon einiges, glaube ich, worüber wir sprechen sollten, wo wir doch deutlich den Mangel empfinden. Genau. Und deshalb, auf den Fokus kommt es an. Wenn wir uns auf den Mangel konzentrieren, auf das, was fehlt, dann erwarten wir auch nur, dass genau das behoben wird. Wir sagen dann, Mensch, wir bräuchten Geschwister, die die Gabe der Heilung haben, weil wir so viele Krankheiten haben. Und wir brauchen wir immer Mitarbeiter in allen möglichen Bereichen. Das ist gut. Aber wenn wir uns darauf fokussieren und sagen, ja, was Paulus hier sagt, das trifft nicht auf uns zu, weil wir so viel Mangel haben, dann deckeln wir den Glauben. Wir glauben maximal bis dahin, dass der Mangel ausgefüllt wird. Maximal. Aber eigentlich lehrt uns die Erfahrung auch schon, die letzten Jahre war es auch nicht so. Was ist also nötig? Den Fokus verändern, den Deckel abnehmen. Und dem Herrn zu danken für seinen Reichtum, den er in unsere Gemeinde gelegt hat. Der schon da ist. Und für seinen Reichtum, den er noch offenbaren wird, weil er nicht stehen bleibt. Bei ihm gibt es immer noch Luft nach oben. Also, diesen Satz von Paulus kann man auch so lesen, der Geist teilt jeder Gemeinde zu, wie er es will. Und es ist gut so. Und es bringt Leben. Das beflügelt den Glauben. Vierter Punkt, der Heilige Geist teilt immer wieder neu zu. Vielleicht ist das ein wenig ungewohnt, dieser Gedanke. Aber denkt ihn mal mit. Ich glaube, dass wir die Gaben in der Regel relativ statisch verstehen. Wer von euch hat schon mal einen Gabentest gemacht? Das ist, glaube ich, schon die große Mehrheit. Und dann hat man ja ein Ergebnis. Diese und jene Gabe, das hast du, und diese oder jene latente Begabung, die muss noch sichtbar werden. Und dann denkst du sehr, okay, das ist so, das hat der Test ergeben, das sind meine Begabung, das ist mein Gabenportfolio. Und die Schlussfolgerung daraus ist, und so wird es ja auch bleiben. Also ich kann noch die latenten Gaben ein bisschen entwickeln. Aber dann ist es das. Damit muss ich zurechtkommen. Und dann ist die Folge, dass man dann oftmals denkt, nee, das ist jetzt nichts für mich, ich habe keine Gabe dafür. Da müssen andere ran. Nee, ich würde ja gerne, ich habe so eine Sehnsucht im Herzen, aber irgendwie fühle ich mich immer ausgebremst. Tut mir leid, aber ich bin der Falsche. Paulus schreibt hier wörtlich, das wirkt ein und derselbe Geist persönlich zuteilend einem jeden, wie er es jetzt will, müsste man eigentlich sagen. Er teilt aus jetzt, hier und heute. Nicht ein für alle Mal, jetzt, hier und heute. Und immer wieder neu. Was heißt das? Na klar, jeder von uns hat irgendwie ein Gabenspektrum. Hängt mit unserer Persönlichkeit zusammen, mit dem, was der Geist Gottes uns schenkt. Aber darüber hinaus kann der Heilige Geist in jeder Situation Gaben für diese Situation geben. Manchmal nur für diese eine Situation. Da kommst du also in eine Situation, du siehst jemanden, Bruder, Schwester, total krank und du möchtest beten, sagst du, nee, ich habe die Gabe der Heilung nicht. Ist auch gerade keiner hier, der sie hat. Ich kann mal für dich beten, dass du es erträgst. Vielleicht würde der Heilige Geist ja, wenn du sagst, okay, ich bete jetzt im Vertrauen darauf, dass der Herr ist, vielleicht würde der Herr diese Person durch dein Gebet als vermeintlich Unbegabter heilen. Und das gilt für jede andere Gabe auch so. Mit anderen Worten, lasst uns doch nicht den Heiligen Geist einengen, indem wir sagen, da ist es eine Gabenportfolio, da darfst du mich gebrauchen und für den Rest der Situation, da halte ich mich mal schön bedeckt. Erwarte, dass bei ihm mehr möglich ist, als dir deine Erfahrung bisher gelehrt hat. In unserer Vision hat Jesus gesagt, versteckt euch nicht, seid sichtbar. Und ich möchte das auch in diesem Hinblick mal unterstreichen. Versteck dich nicht hinter den vermeintlich so begabten anderen. Sei sichtbar als jemand, der sagt, ich bin hier und ich bin mit dem Heiligen Geist unterwegs und ich reagiere in Situationen nicht mit Furcht und dem Hinweis, ich sei nicht begabt, sondern zunächst mal mit dem Vertrauen, Herr, du bist doch da. Du lebst doch in mir. Hast du jetzt was? Wenn ja, gehe ich kühn weiter. Ich glaube, diese Theologie des Heiligen Geistes von Paulus, die will uns lehren, dass wir dynamischer von den Gaben Gottes denken, kraftvoller, veränderbarer, weil Gott so ein großes Herz hat und auf die Dinge eingeht. Und der letzte Aspekt, die Gaben dienen dem Nutzen aller. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Gedanke, den ich nur noch anreiße, weil vermutlich Sabine nächste Woche da weitermacht. Aber diesen Vers 31, da schreibt Paulus ja, strebt eifrig nach den vorzüglichen Gnadengaben. Er spricht nicht mehr vom Sprachengebet und Prophetie, die vorzüglich, sondern die Gaben sind vorzüglich, sind super, sind gut. Strebt danach. Und dann, ich will euch noch einen weit vortrefflicheren Weg zeigen. Und jetzt fügt er dieses hohe Lied der Liebe in dieses große Kapitel, diesen großen Abschnitt über die Gaben ein. Mitten hinein, plötzlich über die Liebe. Warum? Nun, weil wir alle, wenn wir begabt sind, und wir sind alle begabt, dienen wollen. Aber manchmal möchte ich auch dafür schon gesehen und gelobt werden, oder? Ich habe den Herrn gehört. Ich habe den Eindruck. Mir war das schon länger klar. Nur die Liebe wird uns vor Besserwisserei bewahren können oder vor Selbstdarstellung oder vor kühler Richtigkeit. Die Liebe ist der Dreh- und Angelpunkt, damit die Gaben, die Gott gibt, ihren Segen erst entfalten können. Ich möchte jetzt ein paar Verse aus diesem Hohelied der Liebe vorlesen. Hör einfach zu und vielleicht beim Lesen achtest du auf diese Frage auch, ob der Geist Gottes zu dir spricht über den Gebrauch deiner Gaben. Was sagt dieser Text dir? 1. Korinther 13. Wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel redete, aber keine Liebe hätte, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich Weissagung hätte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis, und wenn ich allen Glauben besäße, sodass ich Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe austeilte und meinen Leib hingäbe, damit ich verbrannt würde, aber keine Liebe hätte, so nützte es mir nichts. Die Liebe ist langmütig und gütig. Die Liebe beneidet nicht. Die Liebe prahlt nicht. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie erduldet alles. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber von diesen ist die Liebe. Alle Gaben, die uns Gott gibt, alle Geistesgaben, die helfen uns, den Auftrag Jesu zu erfüllen. Wenn das einmal getan sein wird, wenn Jesus wiederkommen wird, wird es diese Gaben in dieser Form gar nicht mehr brauchen. Aber die Liebe wird niemals aufhören. Lasst uns das im Fokus behalten. Amen. Ihr Lieben, wenn wir jetzt in einem Lobpreis sind, dann möchte ich euch ermutigen, dass ihr auch mit dem Herrn die Dinge besprecht, die euch bewegt haben. Es gibt wieder Geschwister, die gerne für euch beten. Folgende Aspekte fürs Gebet könnten vielleicht eine Hilfe für den einen oder anderen sein. Ich habe das Empfinden, dass Jesus einzelne von euch in eine Freiheit führen will. Raus aus diesem Vergleichen, raus aus dieser belastenden Empfindung, ich bin ja nicht begabt. Also ist das nicht mein Thema. Das ist meist kein lautes Leiden, sondern ein tiefes, stilles, verborgenes Leiden im Herzen. Lieben, ich glaube, der Heilige Geist möchte heute da Heilung schenken und einen Blick darauf, dass er in euch lebt, Das ist Gabe genug. Und was er darüber hinaus gibt, das wird er euch offenbaren. Und wenn jemand sagt, ich bin auf der Suche dessen, dann betet doch mit Geschwistern, fragt sie, können wir zusammen auf Jesus hören? Gibt es einen Impuls, den er mir zu geben hat? Tut das, seid ermutigt dazu. In dieser Weise, lasst uns jetzt vor den Herrn kommen.